Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend Thomas. Die
Hallo.
Zweite.
Der zweite Versuch. Weil der ersten nach 22 Sekunden hat die Aufnahme gestoppt und mir ist es aufgefallen nach 19 Minuten. Ja.
Und du hast so schön referiert über Epic und etc. Ja,
machen wir gleich nochmal. Ich glaube, ich krieg's jetzt so schön nicht mehr hin, aber egal. Egal, es sei uns verziehen.
Vor allen Dingen einige Dinge, die wir jetzt erzählen werden, die kommen uns vor wie ein Déjà-vu.
Oder man wird es vielleicht auch vergessen, was man eben angesprochen hatte, aber egal.
Gab es da nicht so ein Lied Déjà-vu von Spliff aus den 80ern?
Da gibt es auch was, ja.
Mhm. Ja, so.
Es gibt auch einen Film mit Denzel Washington. Der hat allerdings mit dem Lied jetzt nichts zu tun, aber.
Das wäre auch sehr komisch, wenn der was mit dem Lied zu tun hätte. Ja. Spliff, okay, gut. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt die Altersgruppe, die uns zuhört.
War das nicht hier Carbonara?
Die haben auch Carbonara gesungen.
Ah, okay, ja, gut.
Das ist aber die haben auch Déjà-vu gesungen.
Ja.
War ein Musiktitel, der weit weg von Carbonara war, aber
ja.
Gut, noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Sendung, den muss ich jetzt trotzdem nochmal unterbringen. Ich habe über diese tolle Firma gesprochen, in Anführungsstrichen tolle Firma mit diesen Wasserbohrmaschinen, Leitungsverlege, Dingenskirchens, Finanzskandal aus den frühen 90er Jahren und da habe ich immer gesagt, Vortex in der letzten Folge, es ist aber nicht Vortex, es ist Flowtex. Habe ich mich versprochen, habe ich erst nach der Sendung gemerkt, dass ich da zwei Firmen durcheinander gebracht habe. Und das wollte ich jetzt nochmal richtig stellen.
Genau, und wo wir schon über die letzte Folge sprechen, da hatte ich ja unter anderem auch über Epic, Fortnite und Apple gesprochen.
Aber jetzt muss ich dich nochmal unterbrechen, Thomas, weil wir müssen doch heute unseren Kooperationspartner erwähnen, weil wir haben heute einen neuen
Kooperationspartner. Den hatten wir doch schon mal erwähnt.
Den hatten wir schon mal erwähnt in der ersten Aufnahme, die irgendwo in der Datenhölle liegt. Ja, jedenfalls unterstützt uns heute die Firma Clark und was Clark macht und tut, das erzählen wir euch auf unserer kleinen Werbeinsel im Laufe der Sendung.
Genau, so, aber jetzt. Epic, Apple und auch unter anderem Google. Da ist es jetzt noch ein bisschen eskaliert, beziehungsweise die nächste Stufe gezündet worden. Epic hatte einen Eilantrag gestellt, der beinhaltet hatte, Fortnite wieder in den Store zu, oder Apple dazu zu zwingen, Fortnite wieder in den Store zu bringen. Und was ja auch betroffen war oder gewesen wäre, durch den Entzug der Entwicklertools wäre ja die Entwicklung von Unreal Engine gewesen für iOS und Mac. Das war beides, wie gesagt, Epic hatte einen Eilantrag gestellt. Die Richterin hat sich das angehört. Es gab eine Anhörung, das war auch sehr nett. Das war ein öffentlicher Zoom-Call. Gerade Zoom, ja, von allen Diensten, wird da genutzt vom Gericht. Kann man machen, ja. Auf jeden Fall gab es eine Anhörung. Wie gesagt, war ein öffentlicher Zoom-Call. Da haben beide Seiten nochmal so ihre Argumente vorgebracht. Die Richterin hat sich das alles angehört, hat auch Fragen dazu gestellt, unter anderem, wie lange die Parteien davon ausgehen, das Ganze dauert. Da hatte Epic gesagt, irgendwas so zwischen 6 und 10 Monaten. Apple hat gesagt, das kann auch ein bisschen länger dauern, die gehen von einem Jahr aus. Und die Richterin hat nur gesagt, okay, sie kann halt jetzt noch nichts sagen, aber es wird sehr zeitnah dazu von ihr eine Entscheidung geben. Die Entscheidung liegt auch mittlerweile vor. Ja, das ging also wirklich sehr, sehr zügig, ja, was mich auch ein bisschen gewundert hat. Sie hat jetzt entschieden, dass vorläufig Apple Fortnite nicht in den Store zurückbringen muss. Es würden da keine übermäßigen Schäden Epic gegenüber entstehen, dadurch, dass Fortnite jetzt aus dem Store raus ist. Vor allem hätten sie das ja quasi selbst verschuldet. Ja, von daher, das wäre soweit in Ordnung. Allerdings hat sie dann auch gesagt, dass Apple sicherstellen muss, dass Epic weiterhin halt Tools zur Verfügung hat oder halt an der Entwicklung von Unreal Engine arbeiten kann für iOS und Mac und dass die Entwickler, die halt die Unreal Engine nutzen, nicht quasi dafür bestraft werden, dass Epic und Apple jetzt dieses Verfahren hier am Laufen haben. ich als Apple-Fanboy, ja, so wurde ich unter anderem auch nach dem letzten Podcast dann mal kurz bezeichnet. sehe das ja, oder bin da ganz klar, ja, oder sehe das ja ein bisschen anders, ja, und gehe da sehr mit Apple-konform. Ich habe da auch, oder ich bin da auch der Meinung, wer mir ans Bein pisst, ja, den schmeiße ich raus. Ja, wenn hier eine beim, wie gesagt, bei einer Feier bei mir blöd käme, ja, würde ich ihn auch rauswerfen. Sorry, ja, bist draußen, ja, ist mir scheißegal, ob du jetzt hier zum Feiern da bist, ja, und morgen eigentlich zum Arbeiten gekommen wärst, oder hier mein Bad gemacht hättest oder so, ja, ist mir scheißegal, brauchst gar nicht mehr kommen, ja. Wie gesagt, die Richterin hat da, das kann ich auch verstehen, halt quasi nicht für Epic, sondern für Entwickler, die die Unreal Engine nutzen, entschieden. Inwieweit Apple da vielleicht auch nochmal eingeschränkt wäre, mal außen hingestellt. Ich wäre eher nicht davon ausgegangen, weil sie da wahrscheinlich Hardball hätten spielen wollen mit Epic. Auf jeden Fall kann man die Entscheidung von der Richterin, denke ich mal, sehr gut nachvollziehen. Ja. Es ist auf jeden Fall für das, was es losgetreten hat, und das ist ja Fortnite, ja, die oder das Anbieten von In-App-Käufen an Apple vorbei, ja, dafür oder da hat die Richterin gesagt, oder eindeutig auf jeden Fall gesagt, dass Apple Fortnite nicht zurück in den Store bringen muss und dass Epic das, wie gesagt, oder wie erwähnt, quasi selbst verschuldet hat, ja, und dann jetzt damit quasi leben müssen oder eine Lösung finden müssen. Und wenn sie halt vorher keine Lösung finden, im Prinzip ja dann ein Fortnite-Update ohne die Möglichkeit, halt am App Store vorbei Käufe anzubieten, dann müssen sie halt auf jeden Fall den Ausgang des Verfahrens abwarten.
Ja.
Da muss man halt jetzt mal abwarten, das kann halt lange dauern, ja, und wenn man mal guckt, ich hatte es jetzt gerade in einem anderen Podcast zufällig gehört, Apple versus Samsung, der Vergleich wurde ja vor einiger Zeit geschlossen, aber offiziell abgeschlossen ist das Verfahren jetzt, glaube ich, gestern gewesen. Das ist eine verdammt lange Zeit, ja, und je nachdem, wie das Ping-Pong spielen könnte oder bis zu welchem oder bis zu welcher Instanz das geht, ja, mit dem Prozess jetzt, könnte das auch lange dauern, ja, das könnte auch länger als ein Jahr dauern. Und da ist echt die Frage, zieht das Epic so durch? Oder bringen sie jetzt hier eine, oder reichen sie jetzt bei Apple wieder eine neue Version von Fortnite ein, in dem die Möglichkeit halt definitiv deaktiviert ist, ja, diese auch nicht mehr über eine Hintertür mit reinholen und dann halt einfach sagen, hier, um unseren, ja, Spielern halt gerecht zu werden, beziehungsweise die neue Saison, die halt demnächst vor der Tür steht, dass ihr da auch auf dem iPhone spielen könnt, ja, beugen wir uns jetzt dem Druck von Apple, ja, dem Bösen, ja, und reichen halt eine neue Version ein. Muss man mal abwarten. Ja, ich denke mal eher, dass ich rechne eigentlich damit, dass das jetzt kommt, weil ich glaube nicht, dass Epic ja auf 12 Monate, keine Ahnung, oder im Idealfall vielleicht 6 Monate Einnahmen verzichten will, die sie da generieren können.
Ja, das ist, denke ich, ein großer Schaden. Je länger das Spiel dort nicht vertreten ist, je größer wird der Schaden, das ist ganz klar. Und die Frage ist halt auch, ist ein Rechenspiel, ne? Was Epic da aufstellen muss. Wie lange können sie durchhalten oder wie lange wollen sie durchhalten? Gut, was heißt können? Können tun sie das relativ lange. Das ist ja auch kein kleines Unternehmen. Das finde ich auch immer so lustig. Es wird in vielen Medien so darüber berichtet, als ob das ein kleines Startup ist, was da gegen Apple kämpft oder was gegen Apple vorgeht. Aber Epic ist ein wahnsinnig großes Unternehmen und das ist schon lange aus den Kinderschuhen herausgewachsen. Also das müsste man ja auch nochmal klar machen, denke ich. Und viele Medien, die vielleicht auch so ein bisschen fernab der Technik sind, die darüber berichten, die schreiben, ja, das ist schon ein kleineres Unternehmen, aber die haben sich wahrscheinlich nicht genügend mit Epic auseinandergesetzt. Das finde ich immer lustig.
Ja, vor allem, man muss ja auch mal gucken, Epic hat ja jetzt auch nicht unbedingt den besten Ruf, was gerade ihren Epic Game Store betrifft für Windows, weil sie da über Exklusivtitel quasi Spiele raus aus Steam genommen haben, beziehungsweise verhindert haben, dass das Spiel halt in den Steam Store kommt. Und da muss man auch mal gucken, so mit der Store für Windows-Spiele ist einfach Steam. Viele Spieler wollen da ihre Spiele in der Steam Library einfach haben, beziehungsweise bei Steam kaufen. Und Epic hat da über einige Exklusivtitel die letzten Monate ziemlichen Unmut auf sich gezogen. Und in der Situation dann noch als quasi als Guter dazustehen, ist schon eine Leistung, ja. In dem Zusammenhang, weil, wie gesagt, die haben sich sehr, sehr, sehr viel Unmut eigentlich die letzten Monate geholt gehabt, gerade mit der Politik, die sie gefahren haben, um ihren Epic Game Store halt einfach im Markt zu platzieren und da entsprechend Käufe zu generieren, war schon nicht ohne, ja. Deswegen, jeder, der dann einfach jetzt hier Epic da auf ein hohes Podest stellt, müsste da vielleicht auch noch mal ein bisschen in Hausaufgaben investieren und sich das alles mal genau angucken, was da in den letzten 15, 18 Monaten da gelaufen ist, in Bezug auf Epic, ja. Ja. Es ist jetzt, wie es ist. Auf jeden Fall, denke ich mal, kann man mit dem Ergebnis sehr gut leben. Das, um was es eigentlich hauptsächlich ging, Fortnite, ist klar zugunsten von Apple erstmal so jetzt entschieden worden. Unreal ist im Hinblick auf alle Entwickler, die halt die Engine einfach nutzen, denke ich mal, auch eine sehr gute Entscheidung für die Entwickler. Ja, es ist vielleicht ein kleiner Sieg auch für Epic. Aber ich denke mal, einer, den Apple eigentlich ganz gut wegstecken kann, gerade weil die Entwickler ja auch auf ihrer Plattform, die mit der Engine arbeiten, halt weiterhin dann einfach jetzt erstmal arbeiten können. Ja. Es ist die Frage, inwieweit das halt jetzt auch nochmal den ein oder anderen Entwickler für neue Projekte oder je nachdem, wie fortgeschritten sein Projekt ist, vielleicht auch mal zum Umdenken bringt und der sich überlegt, ja, ist es vielleicht so gut im Moment auf Unreal als Engine zu setzen? Oder gucke ich mir nicht vielleicht doch Unity mal an?
Das hat jetzt so ein bisschen Geschmäckle, diese ganze Unreal-Geschichte. Das ist richtig. Ja. Auf jeden Fall.
Das muss man sich da als Entwickler auf jeden Fall mal überlegen. Will ich mir jetzt im Moment mit einem neuen Projekt den Schuh anziehen? Ja. Klar ist es auch nicht so einfach, in eine neue Engine einzusteigen, wenn man schon viele investiert hat in Bezug auf Arbeitsumgebung, ja, und auch das den Umgang lernen mit der Engine. Das ist auch nochmal so ein Ding. Aber wenn man eh schon eventuell sich auch mit dem Thema Unity beschäftigt hat, wäre das vielleicht auch der ein oder andere Entwickler, der vielleicht dann denkt, okay, dann mal gucken, ja, warten wir mal noch ein, zwei Wochen ab, wie sich das alles entwickelt und dann, ja.
Ja, sicherlich.
Aber auch da, den Schuh hat sich Epic selbst angezogen und die mussten vorher schon gewusst haben, was passiert, ja, oder was droht. Ich denke nicht, dass sie so blauäugig waren und sind nur davon ausgegangen, hier, okay, dann zieht uns Apple Fortnite aus dem Store und wir machen weiter wie gehabt, weil, hallo, ja.
Damit konnten die eigentlich rechnen, damit hätten sie rechnen müssen, ganz einfach. Ja. Und ich glaube, so durchgeplant, wie diese Aktion war und von langer Hand organisiert und geplant war, so schlau sind sie auch gewesen und haben das einfach mit ins Kalkül einbezogen, diese ganze Geschichte, dass auch diese Engine draufgehen konnte. Ja, und sie haben halt Glück gehabt, dass...
Ja, oder dass halt der Entzug der Entwicklertools halt auch zur Folge hat, dass sie halt im Prinzip nicht mehr an Unreal für iOS oder Mac arbeiten können.
Genau.
Oder sie hätten gedacht, dass Apple den Schritt nicht geht, weil halt so viele Entwickler halt noch mit dran stehen. Und ich würde auch da sagen, was halt teilweise in der Presse erwähnt wurde, dass Apple gegen ihre Entwickler arbeitet oder die halt da als Geiseln genommen hat, das sehe ich ganz klar andersrum. Ja. In Haft beziehungsweise als Geiseln genommen hat im Prinzip Epic ja die Unreal Engine beziehungsweise die Entwickler, die mit der Unreal Engine zusammenarbeiten oder die verwenden ja und mit Epic da zusammenarbeiten, das hat, wie gesagt, das ist Epic gemacht, ja.
Ja, und Epic hat im Endeffekt seine Apple. Entwickler oder die auf die Unreal Engine setzen, gefährdet oder ich sag jetzt mal
wissentlich
als Kanonenfutter benutzt, genau, ja. Ganz plakativ. Oder sie haben es in Kauf genommen, dass die Entwickler, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, direkt damit zu tun, aber indirekt auch nichts im Endeffekt, gefährdet sind und mit in Mitleidenschaft gezogen werden. Das hat Epic riskiert, ganz klar.
Muss man, weil so sehe ich das auch. In dem einen oder anderen Artikel ist da immer die Rede davon, dass Apple das gemacht hat. Ja. Und jetzt die Entwickler da als Druckmittel gegenüber Epic. Halt mit ins Boot holt. Ja, ich sehe es halt andersrum. Da mag auch der ein oder andere wieder sagen, Apple-Fanboy, aber für mich ist die Sache einfach so zu sehen. Ja,
ja, das ist, da gebe ich dir recht und da sehe ich genauso und sicherlich muss man das auch wiederum von beiden Seiten sehen, etc., aber ich bin im Moment eher auf der Seite von Apple, was die jetzige Situation hergibt oder was die jetzige Informationslage hergibt.
Genau. Und wer in die Shownotes reinguckt, wird da auch nochmal einen Link sehen für Xbox bzw. Microsoft. Ich werde da jetzt nicht mehr so ausführlich drauf eingehen wie bei der ersten Aufnahme, sondern man kann es sich auf jeden Fall in den Shownotes mal anklicken und durchlesen. Es ist eh ein kurzes Dokument, 3 Seiten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da hat nämlich da hat Microsoft nochmal Stellungnahme genommen in Bezug auf die Unreal Engine und welchen Schaden das bedeuten würde, wenn halt Epic nicht mehr an der Entwicklung arbeiten oder die Tools nicht mehr hätte, um halt an der Unreal Engine zu arbeiten. Da hatte, wie gesagt, Microsoft sich auch nochmal eingeschaltet, ist vielleicht falsch gesagt, aber die hatten da auch nochmal bei Gericht was eingereicht, um da auf die Dringlichkeit halt hinzuweisen. Kann man machen und kann man Microsoft auch, denke ich, ganz gut verstehen. Die sind ja quasi auch direkt davon betroffen. Von daher kann man das machen. Und auch da auf jeden Fall eindeutig zu sehen, es geht da ganz klar um die Unreal Engine. Ja. Und nicht um 30% und den App Store oder auch einen eigenen App Store auf iOS bringen zu wollen, wie es ja eigentlich Epic auch vorhat, sondern da geht es einfach um das Nutzen oder um das weitere Nutzen einfach von der Unreal Engine für iOS und Mac. Mhm.
Genau. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mit dem nächsten
kleinen. Genau, ich habe immer ein Auge auf meine Recording-Software.
Also das läuft ist gut. Noch. Okay. Wo wir gerade bei Klage sind, es gibt eine neue Klage rund um das Themengebiet Flexgate. Flexgate ist ja das Problem, wo das Datenkabel vom Display zum Logic Board oder die Verbindung vom Display zum Logic Board etwas zu kurz geraten ist. Und beim Auf- und Zuklappen des MacBooks, das hat einige Geräte betroffen, kann es halt zu Problemen führen, zu Darstellungsfehlern auf dem Display führen, bis hin zum kompletten Ausfall des Displays oder besser gesagt bis zum kompletten Ausfall der Datenübertragung zum Display. Das Display ist dann weiterhin noch funktionsfähig, sobald man das Kabel austauscht. Das geht davon nicht kaputt, aber das Kabel ist halt zu kurz bemessen und das ist halt bei einigen Geräten aufgetreten. Apple hat auch ein Reparaturprogramm auf die Beine gestellt für diese betroffenen Geräte oder besser gesagt für die Geräte, wo Apple meint, dass sie betroffen sind. Und mittlerweile haben sich ganz, ganz viele Nutzer gemeldet, wo dieses Problem auftritt, wo die Geräte nicht im Reparaturprogramm drin sind. Und Apple hat sich geweigert, das anzuerkennen und hat gesagt, nee, das ist es nicht, das ist ein anderes Problem oder hat besser gesagt diese Geschichte nicht aus Kulanz mit ins Reparaturprogramm reingenommen, sondern die Geräte wurden dann halt kostenpflichtig repariert, wenn sie außerhalb der Garantie waren oder der Gewährleistung waren. Und da haben sich jetzt einige Nutzer zusammengetan und haben eine Sammelklage auf die Beine gestellt und möchten halt, dass ihre Geräte auch in das Reparaturprogramm mit einbezogen werden. Ja, und das ist jetzt quasi die zweite Klage, mehr oder weniger, die jetzt existiert. Mhm. Und bin mal gespannt, ob Apple das erweitert oder ob Apple sich da auf die Hinterbeine stellt. Mhm. Tja, Gott sei Dank habe ich kein Gerät, was betroffen ist.
Ich auch nicht, ja.
Aber es ist halt nervig, ne?
Ja, es ist auch immer die Frage halt jetzt gerade bei den neuen mit Apple Silicon, ne? Welche Kinderkrankheiten stecken da vielleicht drin und will man da direkt was haben? Aber naja, irgendein Tod steht man immer, ja.
Erfahrungsgemäß würde ich bis zur zweiten Generation warten, bis da die Kinderkrankheiten raus sind. Natürlich kann ich auch viele Technik-Freaks verstehen, die einfach sagen, ja, ich will jetzt unbedingt das Gerät haben und ich will jetzt unbedingt vorne mit dabei sein. Kann ich nachvollziehen. Wahrscheinlich, wenn das erste MacBook, man geht ja davon aus, dass es ein MacBook sein wird, respektive MacBook Air, rauskommt und wenn der Preis interessant ist, sodass es noch so halbwegs vertretbar ist, dann steige ich da wahrscheinlich auch sofort mit ein am Anfang, um einfach zu gucken, wie sich das Gerät verhält, wie die Performance ist und wie Apple das halt umgesetzt hat. Aber vom Logischen her und vom gesunden Menschenverstand her sollte man bis zur zweiten Generation warten, bis die Geräte so ein bisschen sich etabliert haben, bis sie so ein bisschen abgehangen sind und bis auch die eventuellen Kinderkrankheiten raus sind. Und man kann davon ausgehen, dass dort Kinderkrankheiten, mein Gott, mit einfach eingebaut sind in dem Gerät. Gut. Das nächste Thema, Virtualisierungssoftware, hatten wir letztens über Parallels gesprochen, die angekündigt haben, neue Version rauszubringen. Und jetzt hat VMware auch eine neue Version angekündigt, nämlich die Version 12 für macOS 11, also mit macOS 11 Kompatibilität. Und noch so ein paar andere kleine Features, die ganz interessant sind. Es wird unter anderem eine eGPU unterstützt und nicht nur eine eGPU, sondern eine ganze Reihe verschiedener Modelle oder besser gesagt verschiedener Modelle mit verschiedenen Grafikkarten. Auf die eGPU an sich oder auf das Gehäuse kommt es ja darauf nicht an, sondern auf die verbaute Grafikkarte kommt es an. Und man hat auch die Möglichkeit, viel mehr Arbeitsspeicher der jeweiligen Grafikkarte zuzuordnen, sofern die Grafikkarte genügend Arbeitsspeicher hat. Man kann jetzt ja bis 8 GB für die jeweilige virtuelle Maschine gehen oder der virtuellen Maschine zuweisen. Und das Besondere ist auch, die Version 12 ist für Privatanwender kostenlos. Sobald man da kommerziell wird oder sobald man das im Business-Umfeld einsetzt, liegt da eine Einzelplatzversion bei 150 US-Dollar. Aber als Privatanwender möchte VMware das Ganze kostenlos, also für Privatanwender möchte das VMware kostenlos rausbringen. Und das ist schon mal ein grandioser Vorteil gegenüber Parallels, weil da gibt es ja für Privatanwender nichts umsonst oder nichts kostenlos, da muss ja dann für bezahlt werden. Wenn man sich anschaut, dass man im Endeffekt, um es optimal nutzen zu können und mit allen Features das Ganze optimal nutzen zu können, muss man ja quasi zu jeder macOS-Version auch eine aktuelle Parallels-Version haben. Es gab auch, es gibt auch natürlich die Möglichkeit, ältere Versionen zu nutzen, was jetzt aber bei macOS 11 wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, dass es funktioniert, aber früher gab es halt auch die Möglichkeit, das über 2 bis 3 Betriebssystemversionen zu nutzen und es hat trotzdem funktioniert, aber um das komplette Feature-Set und auch die komplette Performance ausnutzen zu können, sollte man eigentlich immer zur passenden macOS-Version auch die aktuellste Parallels-Version haben. Und das kann dann schon ins Geld gehen, wenn man jedes Mal dann noch da dementsprechend was auf den Tisch legen muss.
Ja. So bei Parallels, ich bin so lange schon aus dem Thema raus, war das nicht irgendwas um die 80 Dollar oder so?
Kann sein, weiß ich jetzt nicht auswendig.
Ja, ich weiß es auch nicht mehr, ja.
Aber billig war es jetzt auf jeden Fall nicht, dass man jetzt einfach so sagen kann, auch ist ja ein No-Brainer, date ich jetzt mal ab.
Ja.
Also ganz günstig war es nicht. Er ist natürlich auch der Quasi-Standard, gerade im
ja.
Bereich und hat sich auch etabliert und funktioniert auch ganz okay, muss ich sagen. Aber ich denke, ich werde mir auch mal VMware anschauen und das könnte doch eine Alternative sein. Vor allen Dingen für Leute, die nur ab und an mal mit einer virtuellen Maschine arbeiten und vielleicht gerade nur einen Anwendungsbereich haben, um ein spezielles Programm zu nutzen. Da muss man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt auf Parallels gehen. Da kann man auch eine Alternative nutzen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und dann hatten wir in irgendeiner Folge über Kameraabdeckung gesprochen für MacBooks. Mhm, ja. Und da hat ja Apple ein Service-Dokument rausgebracht, dass die Kameraabdeckungen nicht größer sein dürfen, nicht dicker sein dürfen als 0,1 Millimeter. Yep. Und da haben wir noch gesagt, naja, Post-it drüber kleben und dann ist gut im Bedarfsfall etc. Aber das ist ja auch nur so eine halbherzige Lösung und elegant ist sie eigentlich auch nicht. Und da hat jetzt die Firma Panzerglas, ist ein deutsches Unternehmen, oder zumindest ist sie in Deutschland ansässig, panzerglas.de, eine Dual-Privacy-Folie rausgebracht. Besser gesagt, das ist eine Folie, die man auch mehrmals verwenden kann. Ist jetzt nicht nur so eine dünne Folie, sondern sie wird mit wird magnetisch gehalten am Display. Und das ist jetzt nicht nur eine Folie, die quasi die Kamera abdeckt, sondern das ganze Display abdeckt. Und man hat erstens mal einen Displayschutz und zweitens hat man auch einen Privacy-Schutz, weil das ist eine Blickschutzfolie sozusagen. Das heißt, wenn jetzt diese bekannten, es gibt ja diese bekannten Folien, 3M hat ja, glaube ich, vor zig Jahren mit angefangen, Privacy-Folien so rauszubringen. Das heißt, wenn man jetzt irgendwo im öffentlichen Raum sitzt und neben einem jemand sitzt das, und er schräg auf das Display schaut, dass er dann halt nicht sehen kann, was sich auf dem Display befindet, also quasi eine Blickschutzfolie. Und das ist so eine Dualkombination, eine Kameraabdeckung und halt diese Blickschutzgeschichte. Und gibt es für fast alle MacBook-Modelle und wir verlinken das mal in den Shownotes, dürfte für den einen oder anderen ganz interessant sein.
Genau. Als du nur von der Kameraabdeckung gesprochen hast, dass sie magnetisch gehalten wird, ich wollte zuerst noch sagen hier, ob die was mit Panzertape zu tun haben.
Panzertape, okay.
Ja, mein Gott, so ein Streifen über das Ding geklebt, dann funktioniert auch keine Kamera mehr, ja. Ist nicht ganz so elegant.
Ich glaube, das ist nicht im Sinne eines des MacBook-Nutzers, würde ich mal sagen.
Ja.
Aber das ist auch eine Geschmackssache. Ich stelle mir das gerade vor. Aber selbst diese das Panzertape müsste dann auch noch zugeschnitten werden.
Ja. Oder du kannst das ganze Display mit, dann kann auch keiner mehr reingucken.
Ja, kannst du aber selbst auch nicht mehr reingucken, das ist das Problem. Es hat alles seine Nachteile.
Privacy to the extreme, ja.
Gut, dann hast du wirklich ein Problem, ja, da hast du recht. Gut, und heute hat Nomad angekündigt, ganz überraschenderweise, dass man jetzt die Nomad Base Station Pro vorbestellen kann. Vorbestellen. Mhm. Das bedeutet, man bekommt sie so Ende September, haben sie geschrieben auf der Webseite, zu einem sagenhaften Preis von 229 US-Dollar. Ich habe dann mal die deutsche Generaldistribution angeschrieben und die haben mir geantwortet, es wird zum Weihnachtsgeschäft auch in Deutschland erscheinen und da soll der UVP bei 249 Euro liegen. Und wer sich jetzt fragt, was ist eine Base Station Pro? Das ist das Produkt, was schon vor anderthalb Jahren angekündigt worden ist. Das soll ein QI-Ladepad sein, wo man egal wo auf dem Gerät Geräte positionieren kann und sie werden aufgeladen. Also ein Gerät mit mächtig vielen Spulen verbaut. Ich weiß nur, dass es ein marktbegleitendes Produkt gibt von Zen. Die haben 16 Spulen verbaut. Ich glaube, Nomad hat auch 16 oder 20 Spulen verbaut. Und dann ist es quasi egal, wo man die Geräte auflegt. Sie können die Base Station Pro kann maximal 3 Geräte gleichzeitig laden. Soll das angeblich wirklich so funktionieren, dass man die Geräte egal wo drauflegt. Bei Zen hat es funktioniert. Zen hat natürlich nur einen Nachteil. Die haben einen wahnsinnig lauten Lüfter verbaut und somit ist dieser ganze Vorteil, dass man irgendwo die Geräte drauf liegt, nach meiner Meinung komplett für einen Eimer, weil ich will da kein Störgerät haben oder kein Gerät, was es laufend Lärm macht. Und ich bin sehr gespannt, was die Base Station Pro letztendlich macht und tut. Vom Lüfter habe ich jetzt soweit nichts gelesen. Das heißt aber nicht, dass keiner verbaut sein muss. Man muss es ja nicht erwähnen, ob einer verbaut ist oder nicht. Es kann eine böse Überraschung geben, dass da halt auch ein Lüfter verbaut ist. Ich hoffe, sie haben das irgendwie anders gelöst mit passiven Kühlelementen, die Wärme ableiten. Heatpipe etc. Bloß auch die Heatpipe entwickelt ja dann dementsprechend Wärme und auch die Wärme, die dann die Heatpipe aufnimmt, muss ja dann irgendwo hin. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe mal, sie gehen den lüfterlosen Weg. Ja, und
wäre zu wünschen auf jeden Fall,
ja. Ja, also wenn das Ding Lüfter hat, dann kommt das für mich nicht in Frage, weil das muss ich nicht haben. Für ein Ladepad, ein Lüfter.
Ja, sorry, bei dem Preis kommt das für mich so oder so nicht in Frage.
Ja,
ich habe auch gar nicht so viele Geräte, die gleichzeitig geladen werden müssen, also von daher.
Ja, das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte, aber wenn das Ding noch zusätzlich noch einen Lüfter hat, no way. Aber jedenfalls das Gerät hat Blomberg dazu bewogen, denn nochmal einen Artikel darüber zu schreiben. Ist natürlich klar, weil das ist im Moment ein Thema, was eh gehypt ist, gerade auch im Hinblick auf AirPower. Und hat nochmal das Thema AirPower aufgegriffen. Und sie haben geschrieben, dass Apple immer noch an AirPower arbeitet, aber ein Gerät rausbringen will, was etwas weniger ambitioniert ist. Das heißt, nicht diese ganzen Specs beinhaltet und die ganzen Dinge können soll, die eigentlich angedachte AirPower-Ladematte können sollte, sondern etwas abgespeckt. Und die soll dieses Jahr noch rauskommen. Das war die Vorhersage und wie gesagt in einer etwas reduzierten Form. Was Sie natürlich verstehen unter einer reduzierten Form, das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Es gab aber vor ein paar Tagen ja auch die Gerüchte, dass Sie mit Magneten arbeiten wollen in kommenden iPhone-Produkten oder vielleicht sogar in Hüllen, die Apple selbst produziert, dass wenn man das Gerät auf die Ladestation legt, dass es dann automatisch den optimalen Punkt findet, wo es aufgeladen wird und sich von diesem Punkt dann auch nicht wieder runter bewegen kann, so einfach. Das ist immer so das Problem, man legt irgendwo ein Gerät zum Laden und man muss den Punkt finden, dass es geladen wird, aber wenn es sich ein bisschen verschiebt, dann lädt es schon nicht mehr und es kann vorkommen, dass man nächsten Morgen drauf guckt aufs Handy und ist gar nichts passiert und es hat gar nicht geladen. Und das will man mit dieser Magnettechnik unterbinden, dass die Geräte also sich selbst den Punkt finden und selbst einrasten in Anführungsstrichen und dort auch liegen bleiben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann in Kombination mit dieser neuen AirPower-Matte und dem kommenden iPhone eventuell kommt und dass man dort auf der Rückseite halt mit Magneten im Gehäuse arbeitet oder vielleicht auch in Cases, wie ich schon eben sagte. Und vielleicht gehen sie ja so weit, dass es ein Standard wird, den man dass auch Third-Party-Anbieter für Hüllen sich das einbauen können in die Geräte und dass man dann dementsprechend dann AirPower-Ladematten kompatibel wird. Wäre ja auch denkbar, dass das mit ins MFI-Programm einbezogen wird, dass man sagen kann, okay, ihr könnt diese Option nutzen, zahlt dann Lizenz und könnt dann Magnete in eure Smart Cases in Anführungsstrichen einbauen.
Ja, MFI zertifiziert. Ja.
Obwohl ich weiß nicht, wie weit man das schützen kann, in welcher Form man in seinen Cases Magnete verbaut. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt ein
wahrscheinlich eher weniger, aber die sind halt dann nicht MFI-zertifiziert.
Ja.
Und wenn irgendwo ein Garantiefall sein sollte und du sagst dann, hier, ich habe die Hülle da verwendet und ja, sorry, tut uns leid, kein Garantiefall.
Möglich, dass das dann, ja. Ja, also AirPower lässt Apple
los,
ne, irgendwie.
Seitdem, das verfolgt uns hier wahrscheinlich die nächsten Jahre noch. Wenn sie nicht wirklich irgendwann mal ein Produkt bringen oder ganz eindeutig sagen, es kommt nichts mehr, dann wird uns das noch jahrelang wahrscheinlich verfolgen. Ja,
ja, die haben das ja nur so halbherzig gesagt. Ich glaube, das war ein TechCrunch-Interview, wo sie halt das so beiläufig fallen ließen. Ja, nee, kommt jetzt so doch nicht, gibt es Probleme. Also so ein richtiges offizielles Announcement gab es dazu ja nicht, dass es keine AirPower geben wird.
Ja.
Und selbst wenn sie es gesagt hätten, würden wahrscheinlich die Geräte nicht aufhören. Sie waren ja schon sehr weit damit. So, dass sie ja schon in Verpackungen das Ding aufgeführt haben.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja, und ich bin auch gespannt, wie es preislich aussehen wird.
Ja, okay, das wird sich da in der Richtung Nomad auf jeden Fall orientieren. Das ist, denke ich, auch mal der Grund, warum Nomad überhaupt mit dem Preis da so rausgehen kann. Ja. Weil die Gerüchte ja eh schon da waren, dass AirPower nicht günstig wird. Ja.
Im Moment können sie es halt noch tun, weil es nichts Vergleichbares gibt, außer dieses Ding von Zen. Und das Zen-Ding liegt allerdings auf etwas günstiger mit 199 Euro. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass dieses Nomad keinen Lüfter hat und dass sie jetzt deswegen argumentieren, ja Leute, wir sind lüfterlos, 50 Euro ist das Ding zwar teurer oder ist unser Produkt teurer, aber wir sind lüfterlos. Könnte natürlich sein.
Möglich, ja.
Ja, mal gucken, vielleicht bekomme ich ja ein Testmuster von Nomad und kann mir das mal
und kannst genauer das mir dann weiterschicken.
Wenn der Lüfter dann zu laut ist oder so, ne?
Ja, nee, ich hatte eben schon gesagt, ich habe ja das im Prinzip nur das iPhone zum Aufladen und da macht das eigentlich keinen Sinn.
Also ich habe das jetzt mal auf der Webseite ja angeschaut, durchgescrollt und da gibt es auch so eine Explosionszeichnung von dem Gerät. Das sieht ja alles sehr schick und sehr schön aus, das bekannte Nomad-Design. Da sehe ich jetzt mit meinen entzündeten Augen keinen Lüfter. Es kann natürlich auch so sein, dass die das so positioniert haben, dass der jetzt nicht abgebildet ist, aber das, naja, ich bin gespannt.
Genau.
Gut. Tja, dann gab es das nächste Kurzthema. Apple Pay ist jetzt seit Dienstag Vormittag, glaube ich, bei der Sparkasse verfügbar. Man kann dort seine Karte registrieren und im Endeffekt ist es ja kein richtiges Apple Pay. Es ist ja Apple Pay Lite, würde ich sagen.
Wieso?
Ja, du kannst ja nicht online mit bezahlen, du kannst nicht im Ausland damit bezahlen. Du hast ja so ein paar Einschränkungen, die die Girocard halt beinhaltet.
Ja,
ne?
Ja.
Also es ist nicht das volle Apple Pay-Programm. Und ehrlich gesagt wundere ich mich so ein wenig, dass Apple das in dieser Form mitmacht.
Nee, weil ja, die sind wahrscheinlich auf jeden Fall erstmal froh, dass die Sparkassen überhaupt das machen.
Ja. Aber dann so ein eingeschränktes Apple Pay, nicht im vollen Umfang, ist so ein bisschen halbherzig, finde ich. Auch wenn man, ja, ich kann es nicht verstehen, dass Apple da so nachgiebig ist und sagt, okay, dann macht es halt nur so, wie ihr das wollt, wie ihr das könnt oder was ihr anbieten könnt oder was ihr technisch abbilden wollt oder könnt, wie auch immer. Ist natürlich eine Girokarte natürlich ein wahnsinnig großes, ein großer Markt, ganz klar. Und ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum Apple gesagt hat, okay, dann macht es halt in einer Lite-Version, weil diese Girocard in Deutschland so wahnsinnig wichtig ist.
Oder
so
ein wobei man muss sagen, Marktanteil ist. Die Girocard an sich hat ja auch keine Online-Bezahlfunktionalität.
In dem Sinne nicht. Man hat halt nur die Möglichkeit, das Lastschrift oder Bankeinzug zu machen. Das ist das Einzige, was dann geht letztendlich.
Ja, von daher, okay. Wir sind auf jeden Fall schon mal froh, dass es jetzt überhaupt da ist. Was mich gewundert hat, ist, dass man es eigentlich nur aus der Presse erfahren hat. Ansonsten war da ja eigentlich nichts irgendwie zu hören. Als Sparkassennutzer hätte mich so eine Push-Benachrichtigung ja eigentlich mal interessiert, weil ich habe die App ja installiert. Warum kriege ich da nicht eine Push-Benachrichtigung? Hier, Freunde, Apple Pay ist live, willst du die Karte einrichten? Weil du brauchst ja für das Einrichten sowieso die Sparkassen-App. Ohne Sparkassen-App kannst du die Karte nicht in die Apple Wallet reinhauen. Von daher, warum schickt die Sparkasse nicht eine Push-Benachrichtigung raus?
Selbst auf der Homepage der Sparkasse, wo ich bin, war nichts zu sehen.
Genau, bei mir auch nicht. Ja. Ne?
Und man muss dazu sagen, es ist ja, jede Sparkasse hat ja letztendlich eine eigene Webpräsenz, in dem Fall, wie sie sich präsentiert. Und die Rechenzentren, die dahinter sitzen, sind natürlich zentralisiert und sind teilweise zusammengeschaltet. Da gibt es ja verschiedene. In Niedersachsen zum Beispiel ist das nächste in Hannover, was die Sparkasse zum Beispiel in Göttingen betreut, also das nächstgrößere Rechenzentrum. Aber die Webpräsenzen der einzelnen Sparkassen oder der einzelnen Sparkassen, wo auch die kleineren mit dazugehören, die sind ja individuell gestaltet, wie sie den Aufbau haben etc. oder wie sie ihre Kunden da betreuen letztendlich. Das ist ja auch immer so ein Ding, Was mich wundert, dass man da so eine Differenzierung vornimmt und dass man da so viel Lokalkolorit mit reinnimmt in diese Gestaltungsgeschichte. Ich denke, wenn man das einheitlicher machen würde, gerade bei der Sparkasse und dann nicht so viel individuell auf die einzelnen Filialen oder auf die einzelnen Sparkassen an sich eingehen würde, könnte man das auch ein bisschen kostengünstiger gestalten. Wenn ich mir das anschaue, teilweise wie die da differenzieren, wird mir ganz anders.
Ja, wobei die Sparkasse an sich ist ja nicht eine Bank.
Nein, das ist schon wichtig. Aber
die Sparkassenfarben sind im Prinzip ja überall gleich und alles andere, ja, okay.
Ja, aber so das große Kern und der Verband dieser ganzen Geschichte, der hängt dann schon miteinander zusammen und wird schon teilweise zentralisiert gesteuert. Also das ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt, dass die jetzt komplett alles in Eigenregie unternehmen müssen und tun. Ne? Das ist ja ein Verband letztendlich.
Der das nicht. Da wird wahrscheinlich auch in Bezug auf IT-Dienstleistungen nicht jeder seinen eigenen haben, aber da wird es wie bei anderen auch eine Firma geben, die halt für, keine Ahnung, für die Region oder so im Prinzip alles macht. Ja.
Ja. Ja. Naja, anyway.
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, du brauchst die App, die muss installiert sein, ansonsten sagt dir die Wallet installier bitte mal die App. Welches Tantverfahren nutzt du bei der Sparkasse?
Ich nutze das App-Verfahren, das heißt.
Das App, okay, weil ich habe ja noch ChipTAN. Das ist auch ganz witzig, weil du brauchst ja hier eine TAN quasi zum Aktivieren. Und bei mir hat er dann hier gleich mal dieses Barcode, nicht Barcode, aber dieses Geflicker in der App auf dem Telefon angezeigt, ja, wo ich dann mit meinem ChipTAN-Laser auf dem Display da, also ganz schön gemacht, ja. Ein bisschen umständlich die Einrichtung, aber ansonsten hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob die Wartezeiten, die ich da hatte, die waren relativ lang, ja, bis er dann halt die Karte aktiviert hatte, eingerichtet hatte, ja, und so weiter, ob das normal ist oder ob die Server da entsprechend, ob noch andere Leute das jetzt so versucht haben einzurichten und ob die Server da ein bisschen zu kämpfen hatten im Hintergrund oder ob das generell so lange dauert, keine Ahnung, bei der Sparkasse. Auf jeden Fall ist es da, es geht. Ich werde es morgen mal ausprobieren. Heute komme ich dann nirgends mehr hin, ja, aber morgen wahrscheinlich mal werde ich mal gucken, ob es funktioniert. Wir haben ja lange drauf gewartet und jetzt ist es soweit, ist schön. Ich bin mal gespannt, wie es an der Kasse dann letztendlich funktioniert, ja. Und ob das dann auch wirklich so alles funktioniert.
Ich denke, das wird genauso funktionieren, wie es bei marktbegleitenden Kreditinstituten auch funktioniert. Ja. Da wird es, denke ich, keine Probleme geben.
I hope so, ja.
Ja, gehe ich mal von aus. Ich glaube, den
Schuh ziehen sich nicht an. You never know,
ja. You never know. Gut. Dennoch eine Kurzmeldung von IKEA. Das Thread-Free Gateway wurde jetzt dauerhaft im Preis.
Das ist IKEA, okay.
Das ist IKEA, ja.
Ich habe schon, als ich die Shownotes gelesen habe, ich habe ja, was hat denn der Tobi da reingeschrieben? Man hätte den Bezug herstellen können, ja.
Ich habe Copy und Paste gemacht. Wegen den ganzen Sonderbuchstaben aus Schweden, deswegen habe ich es mir einfach gemacht. Hätte länger gedauert, bis ich diese Buchstaben gefunden hätte auf der Tastatur. Ja.
Unmöglich.
Setzt man ja auch nicht so oft ein. Also jedenfalls das Thread-Free-Gateway von IKEA, das wurde jetzt dauerhaft im Preis gesenkt. Also das Gateway, was man eigentlich braucht, um die Smart-Home-Produkte von IKEA zu verwenden, das wurde jetzt von 30 auf 20 Euro dauerhaft gesenkt. Ist okay, 10 Euro ist super. Und ferner werden jetzt demnächst die Thread-Free-Steckdosen kommen. Da haben wir lange drauf gewartet.
Der Name ist so geil, Drahtfree, ja.
Ja, so drahtfrei.
Ja, genau.
Naja, gut, können wir auch frei übersetzen. Nein. Jedenfalls sollen die jetzt auch kommen, weil in einigen Stores in Deutschland sind Dinger schon aufgetaucht. Zu einem überraschend günstigen Preis für 10 Euro wurden sie da gesichtet. Es sind dann natürlich nur sehr kleine Mengen vorhanden gewesen und die Leute, die darüber berichtet haben, haben gerade mal eine bekommen. Ja, dann kam der nächste an, hat die nächste rausgenommen und dann waren sie schon wieder weg. Ob sich der Preis von 10 Euro dauerhaft halten wird, ist jetzt fraglich, aber wenn man sich natürlich die marktbegleitenden Hersteller anschaut, die diese Smart Home Steckdosen im Sortiment haben, könnte ich mir vorstellen, dass die 10 Euro doch bleiben und dass das so ein Mitnahmeartikel wird. So nach dem Motto, ich gehe mal ein paar Teelichter kaufen und hole mir nochmal eine smarte Steckdose. Das könnte schon möglich sein. Mhm. Ja, ich bin ja Gott sei Dank nicht im IKEA Smart Home Kosmos unterwegs und muss mir das jetzt nicht geben.
Ja, okay, bei den Preisen, wenn da noch mehr kommt.
Ja, aber es gab ja so viele Probleme in der Vergangenheit mit Updates und mit HomeKit und das und hier. Da gab es ja viele, viele Schmerzen. Also ich glaube, das ist das letzte System, was mir zum jetzigen Zeitpunkt einfallen würde, wo ich drauf setzen würde oder umsteigen würde. Also da müsste noch ein bisschen mehr passieren in Form von Stabilität, Updates und vor allen Dingen auch Stabilität der Updates und auch der Zuverlässigkeit der Updates, weil die haben ja viele, viele Updates rausgehauen, die dann doch nicht vernünftig liefen, die dann wieder nachgebessert worden sind und da haben sie sich viel in dieser Smart-Home-Szene mit verscherzt und da müssen sie jetzt erstmal wieder ein bisschen Reputation aufbauen, dass die Dinger einfach beim Kunden einen besseren Eindruck hinterlassen oder dass die auch einen besseren Eindruck im Kopf hinterlassen, weil diese ganzen Probleme schweben bei mir immer noch im Hinterkopf mit diesen Updates und mit diesen ganzen Problemen. Ja. Ich glaube, wir hatten ein paar Sendungen, wo wir, glaube ich, 4 oder 5 Mal hintereinander über IKEA gesprochen haben und das ist jetzt nicht gerade positiv.
Ja. Gab es denn nicht jetzt gerade wieder einen neuen Katalog?
Ja, ja, den gibt es ja öfter mal.
Oh, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus. Also IKEA ist meine Frau, ja.
Ja. Nein, ich, okay, lass uns doch über ganz was anderes sprechen. Ich glaube, wir sind eventuell, wenn alles gut geht,
In
der Mitte der Sendung angekommen,
so
oder?
So ungefähr, ja.
Und dann würde ich sagen, wenn die Aufnahme bei dir noch läuft.
Die läuft noch, das hätte ich was gesagt. Ich habe da ein Auge drauf. Ja, ja.
Du hast da ein Auge drauf. Das ist auch ein gutes Stichwort für unseren Sponsor der heutigen Sendung, das ist nämlich die Firma Clark und Clark ist ein digitaler Versicherungsmanager und Clark hat auch ein Auge auf eure Versicherung, wenn ihr euch die Clark-App runterladet und wenn ihr euch mit Clark ein wenig beschäftigt. Ich glaube, viele Leute scheuen sich davor, sich ein wenig mit Versicherungen näher auseinanderzusetzen oder mit ihren bestehenden Versicherungen detaillierter auseinanderzusetzen. Es werden Versicherungen abgeschlossen, so die meisten haben so diese Standardversicherungen, eine Gebäudeversicherung, eine Hausratsversicherung, nicht eine Hausratversicherung, Kfz-Versicherung, das Übliche, so diese Standardsversicherungen, Rechtsschutzversicherung und so weiter. Die hat man irgendwann mal abgeschlossen. Und man lässt die dann so laufen. Es ist ja auch so wunderbar bequem. Je nach Zahlungslauf oder je nach Vereinbarung wird das dann jährlich, monatlich, im Quartal oder wie auch immer vom Konto abgebucht. Und man hört im Endeffekt von der Versicherung soweit nichts. Es sei denn, man hat einen Schadensfall und muss sich bei der Versicherung melden. Und dann hat man je nach Versicherung, je nach Qualität der Versicherung Probleme oder keine Probleme. Je nachdem. So, und das läuft bei den meisten, also auch erfahrungsgemäß ist es bei mir so gewesen, läuft dann so weiter und man beschäftigt sich nicht mit seinem aktuellen Versicherungsstatus oder der aktuellen Versicherungssituation. Aber nun kommt es ja auch vor, dass sich Lebenssituationen verändern. Da gibt es ja einige Dinge, die sich im persönlichen Umfeld verändern können, die sich zum Beispiel auch beim Gebäude verändern können oder auch beim Hausrat etc. Also gewisse Dinge können sich verändern. Und da sollte man natürlich auch seine Versicherung anpassen. Und es ist sehr schwierig im heutigen Versicherungsdschungel den optimalen Partner zu finden oder die optimale Versicherung für sich zu finden. Und da hilft Clark einen, den optimalen Durchblick zu haben oder eine Klarheit zu finden. Und das funktioniert ganz einfach. Man lädt sich die Clark-App runter, man fügt dort seine Versicherung ein, die man hat, seine bestehenden Versicherungen und hat erstens mal eine schöne Übersicht. Und man fühlt sich auch das erste Mal vor Augen, was man eigentlich alles so an Versicherungen hat. Und vielleicht merkt man auch schon allein bei dieser Übersicht, die man da einbaut, vielleicht merkt man da schon mal, okay, vielleicht kann ich da schon mal ein bisschen was machen und da verändern und da mal nachsteuern. Oder vielleicht brauche ich das ja gar nicht. Das ist der erste Punkt, der einen schon bei dieser manuellen Pflege der App quasi schon mal bewusst wird. So ist es jedenfalls mir passiert. Und dann hat man die Möglichkeit, eine Bedarfsanalyse zu machen. Das heißt, Clark geht das denn durch und guckt, was brauchst du eigentlich anhand deiner Situation, anhand deiner Geschichte. Also es wird erstmal ein Bedarf ermittelt. Und dann hat man auch die Möglichkeit, je nach auf Wunsch Vergleiche einzustellen. Das heißt, Clark ermittelt aus über 1000 Tarifen, aus tausenden von Tarifen und von 160 Versicherungen für dich die optimale Versicherung und bietet sie dir an und schlägt sie dir vor. Das sind halt alles Vorschläge, die sind unabhängig. Das heißt, das sind jetzt nicht irgendwo Tarife, die zu dir nicht passen, sondern das sind so aus dieser Intelligenz heraus und aus dieser Datenbank heraus sind das für dich die optimalen Tarife, die dort ermittelt werden. Und dann hast du halt wirklich die komplette Übersicht von dem, was du verbessern kannst, was du ändern kannst oder was du vielleicht auch gar nicht brauchst, wo sich dann halt auch deine Situation verändert hat. Das heißt, wenn ich jetzt mein Hausrad drastisch verkleinert habe, also als Beispiel, und ich habe mich jetzt so ein bisschen runtergefahren, dann muss ich mein Hausrad jetzt nicht, sagen wir mal, als Beispiel von 100.000 Euro versichern, wenn ich nur ein 40.000 Euro Hausrad habe. Und das sind dann also Dinge, die, wie gesagt, durch diese Geschichte, durch diese Clark-App ermittelt werden können und somit unterm Strich auch letztendlich Geld gespart werden kann. Durch diese Analyse, durch diese Vergleichsbasis, durch diese Vergleichsdatenbank und durch diese clevere Datenbank, die dahinter steht. So, dann gibt es noch so ein paar andere Funktionen, dass man zum Beispiel auch die Versicherungsberater von Clark kontaktieren kann. Das ist kostenlos. Das heißt, ich kann entweder per Chat oder auf Telefonbasis die Leute kontaktieren. Und was ich ganz charmant finde, gerade wenn man dort die Leute mal per Chat anfragt, man kann auch mal Fragen stellen, die wahrscheinlich so ein bisschen dümmlich sind, aber sie werden trotzdem vernünftig und konkret beantwortet. Und wenn man das einfach per Chat-Kommunikation macht, fällt es einem vielleicht auch mal leichter, mal eine dumme Frage zu einer Versicherung zu stellen, die man vielleicht am Telefon nicht stellen würde letztendlich. Und das ist, wie gesagt, dieser Vorteil, diese beiden Kommunikationswege einzuschalten, entweder per Telefon oder per Chat. Und das Ganze ist halt, sind halt unabhängige Versicherungsexperten, die dort sitzen und die dir dann auch nochmal telefonisch weiterhelfen können, deine optimale Versicherung zu finden. Also es ist in erster Linie ein Versicherungsmanager und auch eine Versicherungsberatungs-App sozusagen für deine bestehende Versicherung und aus der jetzigen Situation für dich das Beste noch herauszuholen, um eventuell Versicherungen zu kündigen, zu verändern, anzupassen und sie auf den neuesten Stand zu bringen und dir klar zu machen, wo du jetzt gerade stehst mit deinen Versicherungen. Dann gibt es noch so Funktionen wie einen Kündigungsalarm. Das heißt, dass du immer im Griff hast, wie die Laufzeiten der Versicherungen sind und dass du dann auch rechtzeitig kündigen kannst, falls du das willst. Also da gibt es noch eine Menge Convenience, die dort verbaut sind, also Convenience-Features, die du in der App hast, wo man halt das Ganze besser managen kann und so ein bisschen mehr oder besser nicht ein bisschen, sondern ein Höchstmaß an Transparenz und Klarheit über deinen aktuellen Versicherungsstand. Ja, und ja, Clark sitzt komplett in Deutschland. Auch die Daten, die dort verarbeitet werden, erhoben werden, werden in Deutschland gespeichert. Also alles quasi made in Germany, sitzt alles zentralisiert bei uns in Deutschland. Und die Daten gelangen da nicht irgendwo anders hin. Das ist noch ganz wichtig zu erwähnen. Clark an sich ist komplett kostenlos, das noch anzumerken. Ja, das sind so die Grundfunktionen von Clark. Ja, und jetzt gibt es für unsere Hörer natürlich noch einen Hörervorteil, der höchst interessant sein kann, denke ich. Für alle diejenigen, die ein wenig aufräumen wollen in ihrem Versicherungsdickicht, sage ich jetzt mal, gibt es die Möglichkeit, das über die Clark-App zu tun. Und wer das tut und wer sich die Clark-App runterlädt und zwei bestehende Versicherungsverträge dort hochlädt und einen pflegt, bekommt einen 30-Euro Amazon-Gutschein. Das heißt, ihr geht auf clark.de, registriert euch entweder in der App oder auf clark.de Oder ja, oder, entweder in der App oder wie gesagt auf klag.de, dort registriert ihr euch. Das dauert 5 Minuten, bis das alles vollzogen ist. Und gebt dann den Registrierungscode, Gutscheincode GeekCafé, zusammengeschrieben, alles groß ein. Und dann werden die Daten verarbeitet und ihr bekommt dann an einer gewissen Zeit per E-Mail, mit der ihr euch dort registriert habt, den Gutschein, den Amazon-Gutschein. Wichtig ist, es müssen 2 gültige Versicherungen sein und dann wird man dementsprechend von Clark per E-Mail benachrichtigt. Für Österreich gilt das natürlich auch. Da gibt es die Webseite goclark.at. Ja, ich denke, ich habe alles Essentielle über Clark erzählt. Und falls Hörer Fragen haben, entweder in die Kommentare oder sich einfach mal direkt an Clark wenden. Ja, das funktioniert reibungslos. Ja. Bist du noch da, Thomas?
Ich bin noch da. Ich gebe gerade 2 Versicherungen ein für den Gutschein.
Kannst ja, du auch machen, das ist kein Problem.
Wir dürfen ja nicht. Ja. Nee, ist gut.
Gut, wunderbar. Ja, dann haben wir doch, denke ich, alles Wesentliche über Clark berichtet. Und ich würde sagen, wir bedanken uns ganz freundlich bei Clark für die entspannte Unterstützung.
Jawohl, vielen Dank.
Tschüss. Tschüss, hätte ich bald gesagt.
Nein, wir nichts Tschüss, wir haben noch ein bisschen was.
Bin heute etwas durch den Wind, aber böse Zungen würden behaupten, heute?
Genau, heute? Nee, ich glaube, ein bisschen was hätten wir noch im Angebot.
Ja, das ist auch gut so, ne? Was haben wir denn noch? Wir haben 25 Jahre Windows 95.
Wer hätte das gedacht, ja? Wobei, ich kann mich noch sehr gut an Windows ME erinnern, aber darum geht's ja nicht. Windows 95, genau, ja.
Ich kann mich doch daran erinnern, an Windows 95 Bezug nehmend auf die erste riesengroße Beta-Aktion, an der ich teilgenommen habe. Und das ist mir deshalb noch so groß in Erinnerung, weil diese ganzen Beta-Versionen, die es gab nicht viele, muss man dazu sagen, die wurden per Post ausgeliefert. Das heißt, die ersten Versionen kamen auf Diskette. Ich glaube, das waren 45 Disketten, die erste Beta-Version von Windows 95. Und dann gab es dann, wie gesagt, Updates auf CD. Und das war noch das, was ich so mitgenommen habe von Windows 95. Und damals war man auf diese Geschichte relativ gehypt. Oder es wurde so ein großer Hype aufgebaut. Sie haben da wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen für die Marketinggeschichte. Und gefühlt am Release Day, man sah ja dann sogar in der Tagesschau darüber Berichterstattungen, war da richtig was los. Also da standen die Leute Schlange, um sich dann Windows 95 zu holen. Und rückblickend betrachtet hat man ja, also Microsoft hat ja so die Werbetrommel gehört und gesagt haben, ja, es gibt kein MS-DOS mehr etc., es fällt alles weg. Aber das war ja alles mehr oder weniger halbherzig, was da rausgekommen ist. Es war ja nichts weiter als ein Windows, was direkt in die Oberfläche reingebootet hat. Es hatte ja noch einen DOS-Unterbau. Es war ja noch, DOS lebte ja noch sehr stark in Windows 95, 98 weiter. Das hat ja Microsoft nie richtig verloren gehabt in dem Zeitraum. Und das war ja alles so, also Marketing und die Realität, die lag ja bei Windows 95 extrem weit auseinander. Gerade auch dieses Plug-and-Play-Versprechen, was da abgegeben worden ist, das lief ja auch halbherzig. Ne? Also ich habe jetzt nicht unbedingt die positivsten Erinnerungen an Windows 95. Es wurde dann etwas besser mit Windows 95 in der B-Version, da gab es ja dann mal ein Update. Die B-Version hatte dann auch einen USB-Support, was ja in der Standardversion gar nicht drin war. Da wurde es dann etwas besser und so eine richtige Zufriedenheit hat man dann erst ab Windows 98 SE gehabt. Ja.
Gute Frage. Alle 98 war mein erstes, ja, wobei das zum Schluss, ich weiß gar nicht, war das SE dann, weil ich bin direkt auf ME, als das Update kam, raus und dann sehr zügig auf XP. Und dann 7 und dann 10. Ja, ich habe ja Vista und 8 habe ich ja übersprungen.
Ja, 8 war ja auch sehr unbeliebt. Genau, ja, wie Vista. Also Vista, ME, das waren ja so beide Systeme, die sehr stark
Ehrlich, ich weiß,
mit Instabilität geglänzt haben.
Ja, ich kann, ja, wobei, ich kann eigentlich über ME jetzt nicht so meckern. Die Installation war ein bisschen träge, das ja. Aber ansonsten, ja, ich war ja auch noch relativ frischer Windows-Nutzer, ja, also keine Ahnung. ME, boah, hat seinen Job getan für mich damals. Und wie gesagt, dann relativ zügig auf XP umgestiegen. Und dann Vista noch, oder war es 7? Nee, Vista nicht, 7, genau, XP 7 und 10. Das war so mein Windows-Werdegang, ja.
Also was ich exzessiv und sehr lange benutzt habe, war Windows NT 4.0 Workstation. Das war eigentlich das System, was ich als stabilstes in Erinnerung habe.
Ja, also wobei in meiner 2000 persönlichen, haben ja auch sehr viele Leute
immer gelobt. Das habe ich auch dann benutzt. Also nach der NT Workstation bin ich dann auf 2000 umgestiegen. Das war auch, lief auch sehr stabil. Was viele nicht wissen, es gab sogar ein Windows NT 3.5.1, was parallel zu Windows 3.11 für Workstation unterwegs war, was quasi die gleiche optische Anmutung hatte wie dieses Windows für Workstation. Das war dann das Windows NT 3.5.1. Das hatte ich auch schon getestet und im Einsatz. Und das waren auch alles noch so diese Zeiten, wo ich beide Systeme parallel auch aus beruflichen Gründen nutzen musste. Das heißt, privat halt immer schon den Mac und am Laufen und beruflich aufgrund der beruflichen Situation und aufgrund der Geschichte, dass man da sehr viel mehr mit Windows gearbeitet hat, halt immer noch mit Windows arbeiten musste, was sich ja in den letzten Jahren bei mir Gott sei Dank geändert hat, dass ich halt Windows komplett verbannen konnte. Aber das konnte man sich in den 90ern, also ich persönlich konnte das so nicht realisieren und auch die Firma war so nicht aufgestellt, dass das halt ging. Und da hatte man halt mit Windows noch viel, viel mehr zu tun als heutzutage. Ja. Ja, ganz andere Zeiten.
Ja.
Mein Gott.
Ja.
Ja. Lang, lang ist's her.
Genau. Lang, lang. Ja, mein Gott, für alle 95 ist wirklich schon lange her, ja.
Ja, 25 Jahre, um es auf den Punkt zu bringen.
Ja, leider kannst du dazu 3.11 oder so den Zug gar nicht, oder den Bezug nicht so herstellen, aber das ist ja ungefähr dieselbe Zeit gewesen. Ja.
Das war ein paar Jahre logischerweise davor. Aber 3.11, also Windows für Workgroups.
3.11 war jetzt noch nicht mal so lange davor. 3.1 ging, glaube ich, oder 3 war ja irgendwie, ich glaube, Anfang der 90er. Dann kam ja 3.1 und 3.11 kam doch erst kurz vor 95.
Ja, ich glaube auch. Das war dann halt ein bisschen mehr Netzwerksupport, wie der Name schon, schon sagte. Also ein bisschen aufgebohrter Netzwerksupport. Ja, lief ein wenig stabiler, ein wenig besser im Netzwerk. Hatte bessere Netzwerkunterstützung, auch gerade was die Konnektivität zu Novel Netware anging. Und Novel Netware war ja damals noch so das Maß der Dinge, was für KMUs ganz hoch anstanden, Novel Netware zu arbeiten. Und das war auch ein ganz großer Bestandteil damals bei uns in der Firma im Support-Bereich oder auch viele Kunden waren halt auf Novel Netware. Gerade auch speziell ganz viele Rechtsanwälte, die ganz stark auf Novel gesetzt haben, weil das ein sehr, sehr verbreitetes Netzwerksystem war.
Was wurde denn für Outlook genutzt?
Was wurde für Outlook genutzt? Schedule Plus, du meinst
ja, das Terminmanager. Ja, der Lotus, ja. Ja, E-Mail jetzt. Outlook ist ja, wenn, dann geht es ja mir hauptsächlich erstmal um E-Mail. Aber du hast ja früher so viel gehabt, was eigentlich nicht Microsoft war.
Das fing ja beim Browser an, Netscape Navigator, genau. Wo es gar keinen Internet Explorer gab, etc. Ja. Das war, oder
das Mosaik. Das waren noch die guten Zeiten damals.
Das war noch die guten Zeiten. Ja. Wie man es nimmt, da konnte man auch noch viel mehr, da gab es noch eine viel größere Diversifikation, sei es im Browsermarkt, na gut, den gibt es heute im Endeffekt ja auch noch, aber ja, da war alles noch ein bisschen anders, muss ich ehrlich dazu sagen. Ja. Ja, aber lang, lang ist es her.
Das hast du was, ja, lang, lang ist her.
Da merkt man erstmal, wie lange man schon in diesem IT-Zirkus umherspringt, ne?
Mhm.
Ja, ja.
So ist es, ja.
25 Jahre.
25 Jahre, ja, ja. Muss mal gucken, da war, glaube ich, zur selben Zeit gerade Amiga OS 3.1. So ein Zufall, ja. Windows 3.1, 3.11, Amiga OS 3.1. Das war, glaube ich, damals so dieselbe Zeit ungefähr, ja. Ja. Müsste auch so 94, 95 gewesen sein, ja.
Böse Zungen behaupten.
Es war auf jeden Fall das bessere OS.
Ja.
Es war das bessere OS.
Ja. Aber machen wir uns nichts vor, Windows 95, das, was da im Feature-Set vorhanden war und das, was es konnte, das stand zum damaligen Zeitpunkt weit hinter macOS etc. Also
ja,
da sah man ganz stark, wie sich dort Microsoft bei Apple inspirieren ließ.
Ja, okay, aber wo hat es Apple geklaut, um es so zu sagen? Ja. Die haben sich ja auch stark inspirieren lassen. Also,
ja, aber bei Windows sah man es halt wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Ich meine, das Plakativste war ja der Papierkorb. Ja, ist so. Ja, okay. Aber man war halt damals auf diese ganze Geschichte heiß wie Frittenfett und man ist auf den Hype-Train mit aufgesprungen und es war dann trotzdem sehr ernüchternd, ne, letztendlich.
Ja, ich trauere ja meinem Amiga OS immer noch hinterher. Ja.
Aber was soll's? Ich trauere der ganzen Amiga-Zeit hinterher, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Ja, aber okay.
Tja, Commodore, was soll man dazu sagen? Das ist ein eigener Podcast, ja.
Ja, das ist da könnte man ganze Reihen von Podcasts mitfüllen, ganze ja. Sendereien.
Ja.
Gut. Ja. Aber wo wir gerade bei Traditionsmarken wie Commodore sind, lass uns doch mal kurz ein ganz abseitiges Thema einstreuen. Okay. Lass uns über Rolls-Royce sprechen.
Oh, okay, ja.
Rolls-Royce, ja. Ganz harter Cut, ja. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in deine Garage geguckt hast. Vielleicht hast du ja ein Rolls-Royce Silver Cloud oder ein Phantom gefunden.
Nein, das nicht. Nein, okay. Ich war um 12.14 Uhr. 12.14 Uhr Garage.
Okay, also bei mir steht in der Garage ein Trecker, der renovierungsbedürftig ist. Da warte ich immer noch auf eine Firma, die das mal tut, kostenfrei, der da vor sich hingammelt und ein Fahrzeug. Mir steht da im Moment leider nicht. Und ein Rasenmäher, aber das war's dann auch.
Bei uns steht seit kurzem ein neues Auto da drin in der Garage.
Okay. Ein Rolls-Royce?
Nein. Nein, kein Rolls-Royce, nein. Okay. Ein Franzose.
Ein Franzose, okay. Ja. Ja, okay. Aber ich gehe davon aus, dass das Fahrzeug nicht elektrifiziert ist.
Nein, weder das eine noch das andere. Also weder Hybrid noch rein elektrisch. Ja.
Okay, das ist gut oder auch nicht gut, wie man es nimmt.
Ja.
Lass das ja nicht die Greta hören. Aber die geht jetzt ja wieder zur Schule, von daher
dürfte
die jetzt
nicht alles mitbekommen. Ja, er konnte es sich nicht verkneifen.
Nein, ich habe mich den einen Tag so amüsiert. Ich höre Deutschland Radio Kultur morgens immer gerne, weil da immer sehr intensive Nachrichten kommen, auch Kulturnachrichten. Und da haben die doch wirklich in den Hauptnachrichten um 8 Uhr, jetzt nicht in die Kulturnachrichten, einfach berichtet, Greta Thunberg geht wieder zur Schule.
Zur Schule, ja, genau.
Hat das jetzt eine Medienrelevanz? Ich meine, ist das jetzt wichtig?
Also Frau Thunberg hat ganz sicherlich eine Relevanz.
Und ja, sie ist das ja ist die Frau an sich.
Sie hatte ja ein Jahr Auszeit genommen.
Aber dass sie jetzt wieder zur Schule geht,
ist das jetzt relevant? Dann kam Corona dazwischen und halt jetzt ist das Jahr rum. Die Schule ist auch in Corona jetzt wieder am Laufen und sie geht halt jetzt wieder zur Schule. Ob das natürlich berichtenswert ist.
Oder medienrelevant ist es.
Ja, das ist eine ganz andere Frage, aber ja.
Hat mich jetzt etwas irritiert. Ich meine, das ist ja schön und gut, wie sie sich einsetzt und dass sie halt quasi eine sehr wichtige Person ist, die sich für den Klimaschutz einsetzt. Keine Frage. Und das, was sie auch tut, ist im Großen und Ganzen auch erstrebenswert und nachzuvollziehen. Aber dass sie jetzt wieder zur Schule geht, das ist nach meiner Meinung nicht relevant. Also sie haben sogar berichtet, ja, sie hat getwittert, wie sie auf dem Fahrrad sitzt und sich freut, wieder zur Schule zu gehen. Ich war super. Ja, mein Gott.
Gut. Aber zurück zu Rolls-Royce.
Ja, okay. Also, Rolls-Royce hat ja nach meiner Meinung kein offiziell elektrifiziertes Fahrzeug auf dem Markt und auch keine älteren Fahrzeuge auf dem Markt gehabt. Ich bin da jetzt nicht so ganz im Portfolio, kann ich jetzt nicht komplett sagen, ob da jetzt was aktuell am Start ist, aber ich glaube, bis jetzt haben die nichts am Start.
Der traditionelle Rolls-Royce-Käufer legt, glaube ich, auf einen Elektromotor auch nicht unbedingt jetzt so viel Wert.
Das kann sein, das weiß ich nicht. Ich kenne keinen, der einen fährt. okay. Nee, ich habe gerade überlegt, ich kenne es zwar, nee, kenne ich nicht, nein. Nein. Aber jedenfalls gibt es die Firma Lunas Design. Die haben sich schon einen Namen gemacht, dass sie alte Jaguar Typ I umgebaut haben zu Elektrofahrzeugen. Da sind sie vor ein paar Jahren ganz groß mit rausgekommen, in Anführungsstrichen, und haben wirklich Oldtimer umgebaut zu Elektrofahrzeugen. Nicht nur umgebaut, sondern sie haben dann auch gleich eine komplette Restauration angeboten der Fahrzeuge. Also so je nach Stand des Fahrzeuges oder je nach Zustand haben sie quasi dann auch Jaguars umgebaut und daraus Elektrofahrzeuge gemacht. Und jetzt treiben sie das noch ein Stück weiter. Sie bauen Silver Cloud und Phantom Fahrzeuge um. Also so ein Silver Cloud, ist ein sehr ikonisches Fahrzeug, hat auch die Queen am Start, sind sehr ikonische Rolls-Royce-Modelle. Die so die klassischen Oldtimer aus dem Hause Rolls-Royce. Und die können umgebaut werden mit einem 275 kW Motor, also eigentlich vernünftige Motorisierung. Und Reichweiten, die ähnlich wie bei Tesla sein sollen, laut Aussage. Ganz spezifiziert haben sie es bis jetzt noch nicht. Das klingt auch alles sehr schön und ist auch, denke ich, für den Rolls-Royce-Fan interessant. Oder vielleicht für den Rolls-Royce-Fan, der einen Schritt in die Moderne gehen möchte. Vielleicht wäre es auch für die Queen interessant, um ein Zeichen zu setzen, wenn sie ihre alte Flotte mal umbauen lassen würde. Man sollte auch das Portemonnaie der Queen mitbringen, weil für den Umbau ohne Fahrzeug, muss man dazu sagen, geht es ab 400.000 Euro los. Ja, da kann man sich schon einige Teslas für kaufen, ob man das natürlich möchte. Da
kannst du dir einen Elektro-Porsche für kaufen, ne?
Ja, da bin ich schon eher auf deiner Schiene. Porsche, ja, Verarbeitungstechnik, Spaltmaße.
Okay, es ist ein ganz anderes Auto jetzt als der Rolls, ja.
Ja, oder zum Rolls, ja.
Aber
nein, ich wollte es jetzt nur mal erwähnen, dass das die Firma jetzt anbietet. Und ich glaube, die Kundschaft ist auch sehr gering und auch sehr klein, wobei, die das braucht und will.
Wobei, wenn wir jetzt gerade über Rolls sprechen, wenn man sich jetzt mal das aktuelle Fahrzeug oder die aktuelle Fahrzeugpalette anguckt von denen, die sind ja, klar ist es ein Rolls, aber so altbacken, ja, wie man sich die vielleicht vorstellt, sind sie ja gar nicht mehr.
Nein, die aktuellen nicht. Nein.
Wir hatten, glaube ich, im Podcast auch schon mal über den Cullinan gesprochen, ganz kurz. Wie gesagt, die haben ja noch andere, ja, die sich auch durchaus in Anführungszeichen an eine jüngere Klientel richten. Beziehungsweise halt mittlerweile mit dem Markt mitgegangen sind, ja, die nicht mehr mit dem althergebrachten Bild, was man jetzt von Rolls-Royce hat, unbedingt jetzt oder dem nicht mehr so, wie, ja, nicht mehr so ganz entsprechend. Die sind immer noch Rolls, aber ein bisschen mit der Zeit gegangen, ja, um es mal so zu sagen. Und was mich da gewundert hat, ist, dass im Thema Elektrifizierung da halt groß noch nichts kam. Weil das würde sich eigentlich anbieten, auch gerade für die Rolls-Marke. Klar, der klassische Markt ist jetzt kein Elektrofahrzeug für Rolls, aber da könnte man trotzdem auf jeden Fall was machen. Ne?
Das
ich bin jetzt genauso in dem Thema nicht so drin, ob die was angekündigt haben oder ob es da Studien gibt oder so, keine Ahnung. Aber was man so gehört hat oder gesehen hat, ist da bis jetzt groß noch nichts mit bei. Und das ist, denke ich mal, auch eine vertane Chance, gerade für die Marke. Klar, wie gesagt, traditionell ist es wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt die Klientel, aber das spricht ja nichts dagegen, sich neue Märkte zu eröffnen.
Ja, ich meine, der klassische Porsche-Fahrer ist jetzt nicht auch traditionell der Kunde, der sich im Elektromarkt umschaut. Und Porsche ist trotzdem den Schritt gegangen und hat es gewagt, einen Elektro-Porsche auf den Markt zu bringen. Also das kann man
ja. Ich denke mal, dem Porsche-Fahrer, dem es um Leistung geht, kann sich mit dem, wie, Taycan,
ja.
Eher anfreunden als mit einem Boxster.
Wenn es ein Kunden nur um die Leistung geht und nicht um
Den Motor an sich, ja.
Um den Motor, um...
Weil da gibt es ja auch schon viele Porsche-Fahrer, die mittlerweile mit den kleineren da auch nichts mehr so anfangen können. Ja. Wobei, das war ja von Anfang an eigentlich schon so ein Thema. Aber jetzt gerade auch die letzten und die neuen Motoren, schwieriges Thema. Aber ich denke mal, die würden sich eher noch aufgehoben fühlen bei dem Elektro als, wie gesagt, bei den, ja, denke ich schon.
Und ich meine, es gibt ja auch Porsche-Fahrer, das sind Puristen und die wollen natürlich auch noch andere sensorische Einflüsse genießen, sprich Sound,
ja, klar.
Vibration,
ja, definitiv.
Und Emotionen. Und das klingt jetzt wieder so ein bisschen...
wie BMW-Fahrer immer gesagt haben, Heckantrieb. Die müssen sich jetzt auch langsam ein bisschen umstellen. Aber ja. Für die Freude am Fahren gehört ein Heckantrieb dazu, klar.
Und für viele hört natürlich auch der Sound und auch das Fahrzeug, wie es sich vom Gesamten her zeigt und wie dazu. Und auch wenn sich viele darüber lustig machen, das ist nicht mehr zeitgemäß, aber mein Gott, es ist halt so, dass es diesen Kreis dieser Leute gibt, die das wollen und die das genießen, die das nicht nur als Fortbewegungsmittel sehen, sondern die das als Hobby sehen, die das als Leidenschaft sehen, und man sollte diesen Leuten das auch zugestehen, und ich finde,
ich bin
das
jetzt,
ist legitim.
Mein Thema oder meine Einstellung dazu ist ja ganz klar, so ein Porsche ist einfach generell diese Klasse von Autos, ja, diese Sportwagen sind übertrieben. PS, ja, wie gesagt, Leistungsfähigkeit ist meiner Meinung nach auch für deutsche Autobahnen einfach zu viel. Ja, das ist ein Sportwagen, der gehört normalerweise nicht unbedingt, ja, in die Hände von demjenigen, der so ein Ding fährt. Ja. Andererseits muss ich auch ehrlich sagen, wenn du da drin sitzt und so ein Ding fährst oder auch hörst, klar, ist geil. Das ist geil.
Und es ist ja auch so, es ist meine Meinung, du musst ja jetzt nicht einen Porsche kaufen, um damit mit 250 über die Autobahn zu brettern. Es gibt ja auch andere Dinge, die du mit dem Porsche einfach, du kannst ja auch cruisen,
du kannst es auch genießen. Auch zum Einkaufen fahren mit dem Ding, ja, das sagt er auch, ja, klar.
Und ein Porsche 911, der war von Anfang an so konzipiert, dass es ein alltagstaugliches Fahrzeug ist, was viele gar nicht wahrhaben wollen, das ist aber so. Das ist durchweg ein alltagstaugliches Fahrzeug. Natürlich jetzt nicht für die Großfamilie, die jetzt sich Kinder transportieren will, aber...
Dafür gibt es doch den Familien-Porsche.
Zum Beispiel. Oder es gibt den Cayenne oder wie auch immer. Aber
Das ist nochmal was anderes. Ich hätte jetzt eigentlich mehr so Panamera, ja.
Zum Beispiel, ja. Aber wie gesagt, es gab da eine schöne Dokumentation, letztens, die ich aber auf Phoenix gesehen habe, war 2 Stunden lang, da ging es wirklich nur um Porsche, da waren auch alle, da waren auch die teilweise noch die überlebenden Entwickler dabei, die den Ur-Porsche entwickelt haben, also den 901, so hieß er ja am Anfang. Da gab es dann aber Streitigkeiten mit Peugeot, weil die Markenrecht haben und die mussten den halt umbenennen, und dann wurde aus dem 901 der 911er. Und die haben den von Anfang an so konzipiert, dass auch der 911er ein alltagstaugliches Fahrzeug ist, was auch sportliche Ambitionen hat. Und natürlich hat sich das in den Jahren weiterentwickelt und teilweise auch ein bisschen übertrieben. Aber grundsätzlich so ein 911er ist heute auch noch ein alltagstaugliches Fahrzeug.
Ja, definiere alltagstauglich, ja. Das ist ja auch immer die Frage.
Ja.
Klar, kannst du da drin auch mal eine Kiste Bier holen, aber...
Ja. Naja, anyway.
Genau, darum ging es ja eigentlich nicht.
Wir waren bei
Rolls-Royce und Umbauten zu Elektro, ja, genau.
Über Porsche, das ist dann so auch ein Thema, was bei mir Leidenschaft weckt. Also, ja, Porsche macht Spaß. Auch wenn ich keinen fahre, aber ich durfte öfter mal einen bewegen, sagen wir es mal so. Das waren schon Highlights. Rolls-Royce, wie gesagt, ab 400.000 Euro kann man seinen Silver Cloud und Phantom umrüsten lassen. Ja, das war eigentlich das Kernthema. Wir sind dann aber wieder abgeschwiffen.
Ja, wobei, wenn ich so viel Geld hätte, würde ich das unbedingt in den Umbau stecken. Obwohl, das machst du wahrscheinlich eh, wenn du zu viel Geld hast. Ja.
Also wenn du so viel Geld hast,
aber dass du... Aber für das Geld würde ich mir eher was anderes kaufen. Ja.
Ja.
Was kosten ein Lamborghini Urus? Fällt mir gerade an.
Keine Ahnung.
Der ist doch wahrscheinlich günstiger zu haben.
kann möglich sein.
Okay, der ist jetzt nicht elektrisch, aber.
Ach, das ist ja das SUV von Lamborghini.
Ja, genau. Ja. Ja. Da hast du sogar noch relativ gut Platz in dem Ding. Wobei, ich habe zuletzt gesehen, hier, wenn wir schon mal bei Supersportwagen sind, wobei Lamborghini, Supersportwagen, könnte man auch diskutieren. Wie heißt dann der nochmal? Also die Marke ist Königsegg, sagt ihr wahrscheinlich auch was.
Ja, ja,
aber klar. Wie heißt denn dieser Viersitzer nochmal, der jetzt kommt? Der ist familientauglich übrigens. Deswegen ist mir das gerade eingefallen, weil er gesagt hat, familientauglich. Wie heißt dann der nochmal von Königsegg? Den habe ich zuletzt gesehen in einem Vlog von jemandem. Egal. Man kann es ja googeln, ja, wenn man will.
Genau.
Aber das ist, okay, der kostet, den kriegst du auch wahrscheinlich für 400.000 auch nicht, ja. Aber das ist auch nochmal so ein Ding, ja. Holla die Waldfee, ja.
Okay.
Königsegg sagt dir wahrscheinlich was,
ne? Ja, das sagt mir was, ja. Aber lass uns das Thema jetzt nicht noch zu weit aufmachen, sonst
wird Auto? Wieso? Auto-Podcast. Ich glaube, wir müssen, werden wir nicht nach Stunde bezahlt? Kleiner Insider.
Kleiner Insider.
Okay, na ja, klar. Der Autopodcast ist ja auch wieder so ein Ding. Ja. Du kannst ja mit dem Thema oder kannst ja auch Stunden, Tage, ja, Wochen, Monate kannst du da füllen. Ja,
ja, wenn man so ein leichtes Faible für Fahrzeuge hat oder Autos hat, dann kann man das.
Und vor allem, da gehört ja dann auch wieder Technik dazu. CarPlay, ja. Mhm. Hat ja zum Beispiel der neue von meiner Frau, hat jetzt CarPlay. Ja, bin ich ja auch, was heißt begeistert, aber ich hatte es ja vorher nicht, ja. Wieder was zum Rumspielen. Hat meine Frau gleich gesagt, das ist was für meinen Mann.
Ja, richtig.
Und ich so, ich hab da nichts davon, weil das ist dein Auto, Schatzi. Oh,
musst du das Auto mal tauschen.
Ja, ich bin es heute gefahren, wegen den Hunden.
Ja.
Weil ich auch noch beim Tierarzt war heute Morgen. Und dann habe ich gesagt, hier, wie machen wir es mit zwei Hunden? Ist es bequemer, wenn ich mit deinem fahre? Und sie so, ah, ist gar kein Thema. Hier, Schatz, hast du Schlüssel.
Okay.
Und dann habe ich auch mal ein bisschen hier CarPlay ausprobiert. Ja, nice. Wenn man es hat, ist es schön, ne?
Ja, klar. Haben ist besser als brauchen, oder wie war das?
Es ist jetzt nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt hatte, um es mal so auszudrücken. Aber ist natürlich schon nett, wenn man es hat. Vor allem ist es doch wirklich sehr, sehr sinnvoll, weil du kannst halt alles am Touchscreen vom Auto direkt machen, als nochmal am Telefon rumzutippen. Und alleine klar. Der Bildschirm ist ja schon mal einiges größer und dadurch bequemer, ja, zu tippen. Du hast dein Telefon nicht in der Hand oder halt am Halter, ja, wo du rumtippen musst. Also das ist schon, macht echt Sinn, ja. Also das ist auch sowas, wo ich dann bei meinem Nächsten dann aufpassen würde, dass er das auf jeden Fall hat, ja. Das Geld kann man, denke ich mal, schon investieren, ne. Wenn es ein Extra ist.
Ja.
Wenn es denn ein Extra ist. Ja.
Mhm. Ja. Gut. Aber lass uns doch zum Schluss noch mal so ein paar Apple-Themen ansprechen, die, denke ich, ganz interessant sein könnten. Ein Thema, was mir so über den Weg gelaufen ist und was in den letzten Tagen, sprich, ja, es sind schon fast Wochen, immer wieder aufgetaucht ist, dass Apple angeblich daran arbeitet, eine Apple Watch SE auf den Markt zu bringen. Und das soll im März 2021 passieren. Und die Idee und die Gedanken, die dahinter stehen, finde ich auch ganz gut. Man möchte quasi das Erfolgsmodell des iPhone SE, also sprich aktuelle Performance, also aktuelle Chip-Performance, in einem etwas reduzierten und einsteigerorientierten Gehäuse und Display auf die Apple Watch übertragen. Das heißt, quasi im Endeffekt, was man so aus den Gerüchten rauslesen konnte, eine Apple Watch 3 vom Gehäuse her, vom Formfaktor her, auch das mit dem etwas kleineren Display, als wir auf der aktuellen 5er haben, mit aktuellen Prozessoren. Also jetzt würde ja der S6 kommen im kommenden Apple Watch, und dass man das dann quasi so überträgt, diese Erfolgsgeschichte SE auf die Apple Watch, um quasi auch den unteren Bereich zu bedienen der Kundschaft, die aber trotzdem eine leistungsstarke Apple Watch bekommen mit etwas in Anführungsstrichen kleineren Display und die restlichen Features jetzt nicht so auf der Höhe der Zeit, aber performant und das hat man ja gesehen, dass das beim iPhone SE super funktioniert hat und aus diesem Grund könnte ich mir auch vorstellen, dass Apple einfach den Weg auch bei der Apple Watch einschlagen wird.
Ja, vor allem, es hat ja auch mit dem Modell Apple Watch 3 und 5 Parallelen, die 3 als günstigere Einsteigs- oder als günstigere Alternative, hat es ja auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Und wenn du mal überlegst, wenn du das so beibehalten wollen würdest, dass du ein älteres Modell oder beim Modellwechsel halt eins Bestehendes nimmst und das günstiger verkaufst, wenn das Neue kommt. Und wir haben jetzt das 3 und das 5, jetzt kommt die Apple Watch 6. Würdest du die 3 beibehalten wollen? Die 4 baust du eh nicht mehr. Wolltest du die 5 schon günstiger und die 6 parallel anbieten? Also ist jetzt aktuell gerade schwierig. Deswegen würde so ein SE auf jeden Fall Sinn machen. Ja. Dass du dann wirklich das 6er hättest und würdest dann, wie du es eben schon angesprochen hast, jetzt 3 mit einem vergleichbaren oder mit derselben Innenleben machen, ob das dann wirklich 100% identisch ist oder noch eine Abweichung drin ist, ist mal dahingestellt. Aber das würde definitiv Sinn machen. Du hättest 2 neue Geräte im Prinzip, auch wenn du halt vom Formfaktor oder von dem Gehäuse her das ältere hättest, hättest du 2 aktuelle Geräte und könntest dann sagen, dass es eh bleibt 2-3 Jahre auf jeden Fall so in der Form bestehen und machst dann dein iPhone 6, 7 und zum 8er gibst zum Beispiel ein neues SE. Wie wir es ja jetzt bei dem, oder so ähnlich ja bei dem aktuellen SE ja auch hatten, ja, beim iPhone. Also macht durchaus Sinn. Vor allem, wenn sich es preislich realisieren lässt, dass der Abstand doch entsprechend einfach da ist, ja. Dass es nicht nur 50 Euro sind, ja.
Und ich finde das dann auch sehr transparent für den Kunden, sehr aufgeräumt, das Line-up sehr schnell zu erkennen, denke ich. Man könnte das den Kunden auch sehr gut vermitteln, nach meiner Meinung.
Vor allem vom Branding her hast du jetzt in dem Startjahr auf jeden Fall vergleichbare Hardware. Und du hast später nicht das Problem, dass wenn ein Apple Watch 7 kommt, du ein 3er oder ein 5er verkaufst, sondern du hast dann deine Apple Watch SE, die ist losgelöst von der Nummer einfach.
Genau, also von daher finde ich das eine tolle Macht Idee Sinn, oder auch eine Theorie, die, denke ich, auch so kommen könnte.
Ja.
Schließe ich mich an.
Ja, ich auch, ja. Das macht durchaus Sinn. Ist mir jetzt so noch nicht in den Sinn gekommen, gerade weil man ja eigentlich bis jetzt gut gefahren ist mit der Schiene, wie man es hatte, mit dem 3er und dem 5er, ja, was wirklich gut funktioniert hat, wo auch die Preise von dem 3er ja wirklich super, super liegen, ja. Und du hast ja bis jetzt auch wirklich noch eine Hardware bekommen, die auch gut war. Wie gesagt, mit dem nächsten mit dem nächsten Apple Watch wird es ein bisschen schwierig, gerade wie willst du dann, wolltest du dann eh im Innenleben was machen, ja, etc. Willst du da, wie gesagt, das Gehäuse eventuell nehmen und die 5er-Hardware rein, dann ist wieder die Frage, deswegen so da einen Schnitt machen, wir machen SE zum Beispiel oder ob man es dann SE nennt oder wie auch immer, ist ja die Frage und machen das so, klar, warum nicht, ja.
Ja, sehe ich ähnlich.
Vor allem hast du da wieder so eine Sache, ja, du hast dieselbe Hardware, hast da nochmal ein wunderbares Argument, auch gerade beim Verkauf, was es Apple natürlich ein bisschen schwierig macht. Ja, warum sollte man dann unbedingt zum Topmodell greifen, wenn du dieselbe Hardware mit einem etwas schlechteren Display vielleicht in Anführungszeichen dann kriegst? Das ist halt wieder so, ja,
der Kannibalisierungseffekt. Man hat ja erstmal das Display, was kleiner ist. Das heißt, da hätte man schon mal den ersten Unterschied.
Das hat die Leute, die jetzt zum Dreier gegriffen haben, auch nicht gestört, ja.
Ja, okay, aber da hast du ja den schlechteren, Also das Display, das ist schon mal der erste Punkt. Und dann könnte man eventuell vielleicht noch ein paar Abstriche machen bei Sensoren, aber okay, das...
Ja, nee, klar, du kannst es sagen, okay, hättest von den Sensoren das, was du jetzt zum Beispiel in der aktuellen 5er drin hast, das könntest du reinmachen und neue Features, die in die 6
und neue Features kommen in die 6. Genau, hast du dann nicht in der SE-Version drin quasi. Ja. Da könnte man Differenzierungen vornehmen und natürlich in der Materialwahl, dass es die SE quasi nicht in Edelstahl gibt und noch nicht in Titan,
nur in Aluminium,
Aluminium und vielleicht auch nur in einem Farbton, also Aluminium hell.
Zwei bräuchte man schon.
Oder vielleicht, na gut, aber dass man halt die nur in Aluminium macht und dass man halt das da differenziert. Mhm. Das denke ich, wenn man Sensoren, Display und Materialwahl, hätte man schon.
Und wenn sie es ganz schlau machen würden, würden sie nicht nur zwei Farben machen, sondern wie beim iPod früher, haust du mal fünf Farben raus.
Könnte man machen. Oder die gleichen Farbtöne passend zum SE. Das gibt es ja auch in Rot, dass man vielleicht sagt, okay, man macht da eine Kombination draus. Also zum SE, iPhone SE und macht da die gleichen Farbtöne.
Ganz genial wäre es, wie gesagt, wie beim iPad Mini damals. Ja, Regenbogen, Farbe durch. Ja. Dass man, wie gesagt, da hattest du ja auch den großen iPod gehabt, den gab es dann in Schwarz und in Silber. Ja. Und warum nicht? Warum nicht nicht das iPhone SE, gerade dann auch für die Leute, die es haben wollen, macht doch Farben.
Ja klar, warum nicht?
Dann würde vielleicht der ein oder andere anstatt zur Apple Watch 6, würde er wahrscheinlich dann doch zum SE greifen, gerade weil es ja im Prinzip auch dieselbe Hardware ist und er vielleicht auf das eine oder andere verzichten kann, was die 6 noch bietet, aber er kriegt die Farben. Ja. Und aber auch da sage ich dann auch wieder, wie Apple das ja auch immer gesagt hat, wenn sie schon zu einem anderen Produkt greifen als die Apple Watch 6, dann sollten sie auch die SE kaufen. Das Geld machen wir ja trotzdem. Ja.
Ja, klar. Naja, aber wie gesagt, das ist eine tolle Idee, toller Ansatz und tolle und Gerüchte, wo ich hoffe, dass sie so kommen werden. Würde ich gut finden.
Macht Sinn,
also wenn das jetzt in einem Produkt endet, top. Sehr gut.
Genau, ja.
Gut, und zum Schluss, das letzte Apple-Thema, versuche ich mich auch kurz zu fassen. Das ist das einzige Gerüchtethema rund um das iPhone 12, was ich im Moment nicht relevant finde oder interessant finde. Es gibt eine Menge Gerüchte in den letzten Tagen, sprich auch iPhone Pro mit 120 Hertz Display, ja oder nein, da hat man Screenshots gefunden, Einstellungsmöglichkeiten, dann haben sie gesagt, da gibt es Treiberprobleme, um das Display anzusteuern, das Display wird es hardwaretechnisch können, aber man wird es softwaretechnisch erstmal nicht aktivieren wollen, da gab es ja eine Menge Gerüchte und gerade das 120 Hertz Display ist ein Feature, was mich persönlich sehr reizt und interessiert, aber okay, ich gehe mal davon aus, dass wir es im Moment nicht sehen werden, das ist meine Meinung im Moment, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es gab von Ming-Chi Kuo einen schönen Bericht über das iPhone 12, dass sie dabei sind, oder besser gesagt, dass das Gerät in einer reduzierten, oder einer optimierten Form rauskommen wird. Man spricht ja von einem vereinfachten Innenleben. Vereinfacht nicht von der Hardware, sondern einfach die Prozesse, die verbauten Elemente, die verbauten Komponenten einfach besser und effizienter zu produzieren. Speziell geht es hier um den Akku. Und da unterscheidet man derzeit ja zwischen Mehrschichten-Akkusystem zwischen einem Softboard, einem Hardboard etc. Das sind so die Differenzierungspunkte, die man gerade so in dem Akkubereich hat. Und im Moment sieht es so aus, dass man davon ausgeht, dass die neuen Akkus im iPhone 12 Hybrid-Akkus sein werden, die einmal eine Mischung aus Soft und aus einem Hardboard sein sollen. Das bedeutet, man kann mit weniger Schichten arbeiten. Das bedeutet, man hat eine geringere Produktionskosten und man kann die Akkus besser im Gerät unterbringen und besser anpassen. Dieser Hybrid-Akku soll die Vorstufe sein, also dieser Hybrid-Hard-Softboard-Akku soll die Vorstufe sein zum kompletten Softboard-Akku, was man dann eventuell höchstwahrscheinlich laut Ming-Chi Kuo im iPhone 13 sehen wird, also einen kompletten Softboard-Akku und da werden die Produktionskosten dann nochmal runtergehen können. Und sie wollen halt deswegen, oder sie haben halt deswegen, laut diesem Bericht, den Hybrid-Akku gewählt, weil man bis zu 50% Ersparnis hat in der Produktion. Und dieser Ersparnis rechnen sie dann wieder gegen im 5G-Modul. Dieses 5G-Modul soll 85 US-Dollar kosten. Und das will man dann halt wieder mit dem geringeren Akkupreis rausholen. Das konnte man aus dem Bericht rauslesen. Des Weiteren haben sie dann auch nochmal die Lieferanten etwas gedrückt vom Preis und sind dann nochmal in Medias Res gegangen und haben dann auch mal ein bisschen die Daumenschrauben angezogen. Und dann gab es noch so eine Randnotiz zu dem ganzen Thema, was jetzt nicht unbedingt das iPhone betrifft, aber was die AirPods betrifft. Bei den AirPods konnten sie in den letzten Jahren bis zu 35% sparen an Produktionsoptimierung und an geschickten Verhandlungen bei den Zulieferern und konnten somit drastisch die Produktionskosten nach unten fahren. Das ist ja kein Geheimnis, das passiert ja generell bei Produktionen, die langjährig laufen, dass man da Produktionsprozesse und Komponenten optimiert, um dann letztendlich Stück für Stück auch die Produktionskosten zu minimieren, aber die Marge relativ gleich hält oder noch nach oben zieht dadurch. Und das ist halt gerade bei diesen AirPods, finde ich, ganz interessant, weil da hat man 35% nochmal einsparen können. Ja, da ist einiges passiert.
Ja, aber gerade Akku, neue Technik, schwieriges Ding. Hoffen wir mal, dass es da keine Probleme gibt.
Ja.
Sie werden nicht die Essen, ja.
Wie war das bei Samsung?
Ja, ja, unter anderem, ja.
Das steht immer noch bei Samsung ganz oben drauf. Mhm. Okay. Gut, und dann gibt es noch eine Sache, speziell für unseren Freund in den Staaten, das gelbe Männchen oder das orangene Männchen. Foxconn möchte jetzt, sind dabei, in Mexiko Produktionsstätten zu errichten. Und eventuell könnten jetzt in den nächsten Jahren auch iPhones aus Mexiko kommen. Das wird speziell den Herrn Trump, denke ich, sehr freuen, könnte ich mir vorstellen. Und
ja, mal gucken, ob er dann überhaupt noch...
Hoffen wir es mal nicht.
Ja, das wird sich zeigen. Also es steht ja, also es ist ja nach wie vor nicht abzusehen, ob oder ob nicht. Ja, von daher mal gucken. Aber die Chance besteht natürlich. Ja, und es sieht momentan auch nicht schlecht aus, dass er abgewählt wird. Muss man mal gucken, wie er darauf reagiert.
Wir haben ja auch vor 4 Jahren gedacht, nein, der wird niemals Präsident. Ja, und wir haben ja auch, und ich hoffe mal, dass wir uns irren und dass der Kollege abgesägt wird. Ja, aber okay. Jedenfalls Foxconn möchte in Mexiko oder wird in Mexiko Produktionsstätten errichten und nicht nur Foxconn, sondern auch der Marktbegleiter Pegatron, der ebenfalls ein Apple-Zulieferer ist, der wird in Mexiko auch Produktionsstätten errichten. Was ich ganz interessant fand, das nochmal kurz anzumerken, dass Foxconn mittlerweile schon 30% seiner Produktionsstätten außerhalb von China aufgestellt hat und errichtet hat und sich immer mehr und mehr von der ganzen China-Geschichte löst und etwas unabhängiger macht. Finde ich sehr erwähnenswert. Das hätte ich nicht gedacht, dass die schon so viele sind, dass es schon 30% sind. Hätte ich niemals gedacht.
Ja, okay, die sehen natürlich auch zu, dass sie sich da ein bisschen
breiter aufstellen.
Ja. Genau, ja.
Gut.
Ja aber das waren paar, eigentlich... weil du gerade hier Foxconn und Mexiko, es gab jetzt auch gerade die Nachricht, dass iPhone SE jetzt auch in Indien gefertigt werden, dass die Produktion anläuft und dass die Geräte jetzt auch, wie gesagt, aus Indien für den Markt dann halt, oder in Indien für den Markt produziert werden. Das dazu. Wir hatten ja schon öfter darüber gesprochen, aber wie gesagt, jetzt ist es soweit. Die Geräte werden jetzt auch in Indien, das neue SE, direkt produziert für den Markt. Ja,
ja, ist ja auch nach wie vor ein optimales Gerät für das jeweilige Land. Das SE letztendlich ist ja, denke ich, auch sehr gut im Zielmarkt, das Gerät. Ja, ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit könnten wir das Ding doch für heute dicht machen, oder?
Wir sind eigentlich durch, ja. Ich hätte jetzt nichts mehr, ja.
Okay, also Shownotes sehen auch wieder sehr lang aus. Und wenn alles gut geht und die Aufnahme nächste Woche mitspielt, es keine Unwetter gibt und wir alle ausgeschlafen sind,
genau.
hören wir uns nächste Woche wieder.
Jawohl, bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.